Herr, wir merken am Abend dieses Tages, dass wir gar nicht leuchten. Und das ist manchmal so eine Sache mit dem heiligen Schein, den wir uns einbilden. Nur Lug und Trug. Aber dass du in uns leuchtest, heute Abend durch deine Vergebung, durch das, was du wieder gerade machst und was wir krumm gedreht haben, dass du zurechtbringst, was falsch ist, das erbitten wir. Und auch über dieser traurigen Königsgeschichte deines Volkes sollen wir erschrecken, wie das ist, wenn wir selber die Dinge in die Hand nehmen. Hilf uns zur Korrektur aus deinem Wort. Amen. Ja. Zweiten Könige 16. Zweiten Könige 16. Ich habe immer ein wenig Sorge, man könnte natürlich auch hier beim Bibellesen in die kurze Zeit zu viel hineinpressen. Vielleicht war es das letzte Mal dann eine Fülle. Gut, dann lassen Sie einfach das liegen, was dann zu viel wurde. Ich wollte natürlich auch nicht jetzt an jedem Stück stehen bleiben, denn es geht einem dann natürlich manchmal das Herz auf. Und man hat dann zu viel im Auge. Natürlich bei einer Geschichte von mehreren hundert Jahren und das noch in Jerusalem und dann noch in dem abgespaltenen Nordreich, das sein Zentrum in Samaria hat, ist das ganz schwierig, weil so viel geschieht. Das Kapitel 16 wollen wir nicht lesen, weil ich fast dann meine, dann wird die Zeit noch beschränkt und noch mehr weggenommen. Aber wenn Sie es einfach so liegen haben, wenn ich dann ab und zu auf einen besonderen Vers hinweisen darf. Wir stehen ja im Süden vor der Tatsache, dass die Nachfolge Davids nach dem Wort Gottes so geregelt war, dass immer ein Nachkomme Davids auf den Königsthron kommt. Einmal war es ganz auf Spitze und Knopf. Bei dem Aufruhr der Athalia, einer Isebel-Tochter in Israel, wo dieser Joas verborgen wurde als Baby. Und dann, das war der Blutsnachfolger von David, Blutsverwandte. Aus dem Stamm Jesse kam die Art, die weitergeht bis Jesus. Deshalb ist ganz wichtig mit dieser Abfolge der Genealogie. Aber erschütternd ist ja immer wie in der ganzen Familiengeschichte, und das kennen Sie aus Ihren Familien auch, immer wieder ein fremder Geist sich einmischt. Und jetzt haben wir als einen König, lassen Sie mich einen überschlagen, wir wollen ja nicht alles machen, jetzt im Kapitel 16, Ahas. Mit 20 Jahren den Königsthron in Jerusalem erhalten und 16 Jahre König in Jerusalem. Und ein ganz, nicht bloß schräger Vogel, sondern ein ganz böser Mensch, der seine ganze Königsmacht nur dazu benutzt, den Glauben an den Gott Israels zu zerstören. Er ist wie geritten von unheimlichen Mächten. Ja, warum erzählt die Bibel das? Weil sie einfach mal den Lauf Israels weitererzählt. Wir sind ja auch interessiert, wie Gott sich offenbart in einer Menschengeschichte. Das muss man verstehen. Die Bibel erzählt nicht alles als Vorbild, sondern erzählt, wie Menschen das tun und wie Gott dennoch seine Verheißungen weiterführt, obwohl die Menschen alle Hindernisse aufbauen. Er hat nun, also Vers 3, seine Vorbilder im Norden gehabt. Das wissen Sie jetzt schon, deswegen ist es so schwierig, Bibel lesen. Israel heißt ja jetzt seit der Reichsteilung nur noch der Nordteil in Samaria. Im Norden, da wo der Ahab König war und der Omri und Jehu und so weiter, dort diente man den Kälbern. Es waren Fruchtbarkeitsdarstellungen, von denen wir ja noch genügend Steinzeugnisse haben. Aber nicht nur das, er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel, also der Nordkönige, der völlig Abgefallenen. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen nach der gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr von Israel vertrieben hatte. Was war das? Vermutlich handelt es sich hier um Menschenopfer, die dem Gott Moloch dargebracht wurden. Menschenopfer. Also wenn man das natürlich sieht, man glaubt es ja gar nicht, Es gibt ja so dumme Fernsehsendungen und ich habe da vorhin ein Brot gegessen, habe da RTL Plus angemacht. Da kommt so eine Sendung, die ist so arg lustig, weil der Liesel und Käthe sich da so eine Werbesendung was suchen. Und wenn man so gerade Brot mampft, kann man sowas nebenher angucken. Und da war die eine, ich glaube die Käthe, und die hat dann gesagt, da sagte, was haben Sie da mitgebracht? Und dann hat sie so eine kleine Eule gehabt und hat gesagt, das ist meine Glückseule, wenn ich die dabei habe, geht mir's gut. Was ich wusste, im 20. Jahrhundert, wo die Menschen sagen, sie seien so aufgeklärt, hat sie so eine kleine Ding dabei und sagt, das bringt mir Glück. Aber das Heidentum ist wahnsinnig tief verankert in unserer eigenen Seele, bei mir. Welche Sünde kann nicht in meinem Herzen Platz finden? Ich will jetzt nicht bloß über Käthe sprechen mit der Eule in der Hand, sondern was in unserem Herzen an Hurerei, an Habgier, an Zorn und Zwietracht regiert. Wie der Teufel uns ummanipulieren kann, das Allerschlimmste. Es gibt keinen Christen, den der Teufel nicht rumpolen kann. Und das erzählt die Bibel. Und das hat er mit dem Ahas auf scheußlichste Weise gemacht. Seinen eigenen Sohn als Opfer dargebracht, um die Götter zu versöhnen. Wir wissen gar nicht, was uns auch in der Geschichte unseres europäischen Abendlandes durch den Einfluss des christlichen Glaubens geschenkt wurde, dass wir gar nicht vor der Herausforderung stehen. Aber wenn das einmal kommt, wieder die dämonischen Dinge und die Verschreibungen an den Teufel, alles, was da wieder, wir erleben es ja schon bei Satansmessen, wo in unseren Tagen es zu rituellen Morden kommt, dann brauchen wir uns gar nicht wundern, wie der Satan, der Zerstörer, eine reale Macht ist in der Gemeinde Jesu. David muss sich im Grab rumdrehen wie ein Propeller, wenn er das wüsste, was aus seinen Kindern wird, aber so ist es. Es ist gut, dass man es nicht weiß, was an der Gesegensgeschichte der frommen Familien alles kommen kann. Der Herr möge uns bewahren vor allem schrecklichen Unheil. Er brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln unter allen grünen Bäumen. Jedes Fleckchen hat er gesucht. Jetzt erinnern Sie sich wieder, was ich am Sonntag versuchte darzustellen, das war ganz wichtig. Dass das der Irrtum der Religion ist, dass sie nicht von Gott wissen, die wissen auch von der Liebe Gottes. Aber dass sie Gott immer im Diesseitigen suchen, unter Bäumen, in Naturerscheinungen, in ihren Gedanken, statt da, wo er sich offenbart. Da hat es doch gewusst und fällt wieder zurück ins Heidentum. Das ist Heidentum, auch wenn es religiös gibt. Was immer diesseitig bleibt, Teil dieser Welt. Und jetzt erzähle ich Ihnen, um was es handelt im Weiteren, dann können Sie es in Ruhe zu Hause nachlesen. Also wir haben ja diese Grenze, das jüdische Volk ist zerteilt in das jüdische Juda, südliche Juda und das nördliche Israel. Und im nördlichen Israel haben wir jetzt die letzte Zeit dieses Reiches. Dort herrscht oben ein König Pekach. Und der hat sich mit dem Aramäer, das können wir immer als den Syrer bezeichnen, mit dem Syrerkönig Rezi nochmal eine große, wir sagen eine Koalition gebildet. Sie kennen das ja aus den politischen Geschehen unserer Tage, so wie man einen Warschauer Pakt hat und einen Nordatlantikpakt. Da haben die zwei einen Bund gemacht. Das kann ja nicht gut gehen, weil nicht beide Völker unter der Verheißung Gottes stehen. Und beide sich nicht von Gott leiten lassen. Aber die im Norden haben ja nie danach gefragt. Nur in der ganz kurzen Zeit unter Jehu war es anders und im Einfluss Elias. Aber dann machen die zwei eine Koalition. Jetzt wollen wir zurückfragen, rein geschichtlich. Und ich müsste eigentlich jetzt in der Karte herholen oder aufzeichnen. Aber vielleicht verwirrt sie es auch mehr. Ich erzähle es kurz. Warum haben die beiden sich zusammengeschlossen? Warum macht man ein Verteidigungsbündnis? Weil man von irgendjemandem bedroht wird. Von wem waren sie bedroht? Die waren von den Assyrern bedroht. Und jetzt können Sie weltgeschichtlich nachlesen von dem großen Erstarken des Assyrischen Reiches. Das liegt im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Und wenn Sie jetzt Ihr Geschichtsbuch zur Hand nehmen, können Sie alles verfolgen. Und interessanterweise, wenn Sie durch die Museen gehen, Ninive, die Ausgrabungen von Ninive besichtigen, die Steinmale sehen, dann finden Sie all diese Namen der israelischen König, der assyrischen Könige dort wieder. Wir können das ganze biblische Geschehen genauso rekonstruieren und was uns überrascht, absolut identisch, absolut exakt berichtet, keinerlei Korrektur des biblischen Berichtes und voll bestätigt, weil die ja ihren Siegesbericht dort veröffentlicht haben. Es war nun für die Juden in Jerusalem eine große Frage, wie sollen sie sich verhalten? sollen sie sich auch diesem Verteidigungsbündnis anschließen gegen die Assyrer. Der jüdische König namens Ahas, der also so gottlos war und sich ganz mit dem Heidentum vermengt hat, seine Söhne dem Moloch opferte, der hat eine tolle Idee gehabt. Der hat richtig gesagt, jetzt kann das ganz klitzekleine Jerusalem, wirklich ein klitzekleines Westentaschen-Jerusalem ja nur noch war, große Weltpolitik machen. Und hat gesagt, wenn wir uns mit den Assyrern verbinden, dann sind wir auf der Seite der Sieger. Das ist ja toll. Es war ein großartiger Plan. Politisch, klug, aber nicht mit Gott gemacht. Es ist ja immer die Frage, ob wir nur nach sachlich einsichtigen Urteilen unsere Lebenspläne machen oder ob wir irgendwo noch sagen, ich brauche Gottes Ja. Immer schwierig, wie erkenne ich Gottes Ja? Aber es gibt auch Dinge, wo ich von vornherein weiß, da kann Gott gar nicht dafür sein, weil er das deutlich in seinem Wort nicht wollte. Und das war ganz bestimmt bei dem Bündnis mit den Assyrern so. Aber der Mann hat ja nie nach Gottes Weisung und nach seinem Wort gefragt. Und ich möchte heute Abend Ihnen das zeigen, wie dieses ganze Hintergrund, ist Ihnen etwas klar, dieser politische Hintergrund sich darstellt in sowohl diesem Abschnitt, aber einem ganz wichtigen Prophetenwort. Zuerst einmal zu diesem Abschnitt. Es hat natürlich dieser König von Jerusalem, dieser Ahas, für dieses Bündnis etwas bezahlen müssen. Geld. Wissen Sie, keine Großmacht der Welt, weder Amerika noch Russland, haben auch nur irgendeinem Staat in Afrika ihre Waffen geliefert, ohne zahlen zu lassen. Und wenn sie nur sagten, nur eine Unterschrift. Aber die in Mosambik und in Angola, die müssen noch Jahrzehnte zahlen für ihre alten verschrotteten Panzer da. Das ist das Furchtbare. Das muss man teuer bezahlen, diese militärischen, auch in Äthiopien und wo überall. Die Verschuldung der Dritten Welt kommt ja nicht davon her, dass die Leute Entwicklungshilfe gekriegt haben. Sondern einerseits haben sie viele Mercedes gekauft und sonstigen Goldluxus auf Privatkredit bei den Banken und dann haben sie auf wahnsinnig verrücktes Militärzeugs eingekauft. Und dann konnte der König Ahas, woher soll das bezahlen? Er hat den Tempel einfach zugemacht und hat gesagt, den kann man ja verschrotten, wie einen alten Trabi. Da bauen wir aus, was nicht mehr gebraucht wird, hat es die Türen abgeschrottet und hat gesagt, da hat es Gold und das montieren wir ab und das Silber vermengen wir. Das gehen wir weg. Klug. Toll, da kann man sein christliches Vermächtnis noch versilbern. Und so hat er es gemacht und hat es zum Tiglat-Pileser, den kennen wir schon aus der Geschichte, nach Assyrien geschickt und hat gesagt, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm heraus, im Vers 7 lesen wir es, und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das sich in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte dem König von Assyrien Geschenke. Es war ganz schlicht. Im Orient ist das ja immer so. Wenn Sie einmal im Bazar irgendein schlichtes, läppisches Tellerchen eingekauft haben, der arabische Verkäufer, der verkauft Ihnen nichts. Und das kann ich ja überhaupt mir nicht vom Herzen reißen und ihr ganzes Geld, das sie mir geben, das deckt das ja nie. Das orientalische Höflichkeit, das schenkt man der eine und der andere schenkt und das ist dann Handel. So macht man das. Wir haben weitere Darstellungen von dem ganzen Vorgang und da schreiben Sie sich nur auf, ich will jetzt nicht, dass Sie es aufladen, in 2. Chronik 28. Wir wissen ja, dass es zweimal berichtet ist. Da ist eine Geschichte noch von diesem Feldzug aufgenommen und zwar Syrien und Israel, die beiden Nordreiche in ihrer Koalition, die haben, bevor es zu dieser Geschenkaktion kam, schon militärisch interveniert im Südreich Juda und haben in Juda, ich glaube, 200.000 Gefangene gemacht. Die haben die ganzen Leute der Bevölkerung mitgenommen. Es war eine bedrohliche Situation für Jerusalem. Deshalb könnte man entschuldigend sagen, das, was hier aus dem Königsbericht nicht ganz deutlich wird, es war ja für den König Ahas die letzte Rettung. Wenn wir so betrachten, sage ich ja, er muss ja handeln. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Und jetzt muss er etwas tun, ist nicht ganz sauber, aber helf, was helfen mag. Jetzt muss man halt durch. Es ist noch eine wunderbare Geschichte drin, die ich auch in meinem Andachtsbuch einem Tag zugrunde gelegt habe, in 2. Chronik 28, dass im Nordreich, wo die mit dem Riesenzug der Gefangenen von Jericho das Jordantal hinaufgehen nach Samaria und bringen die Gefangenen, dass ein Prophet aufsteht und sagt den Soldaten, die da siegreich die Gefangenen vor sich hertreiben, was tut ihr hier? ist das eine Art in Israel, eure eigenen Brüder gefangen zu nehmen. Und der Oded erreicht es, dass die Soldaten die gesandten Gefangenen heimschicken. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und sie setzen sie auf Esel und verköstigen sie und sagen, tut uns leid. Super. Was ein Wort in Vollmacht kann. Die Bibel hat tolle Friedensgeschichten drin. Ich hätte also heute Abend gerne eine Bibelstunde über den Oded gehalten. Das finden Sie in meinem Andachtsbuch. Das wäre Sache für sich. Da habe ich mal eine Predigt drüber gehalten hier in der Gemeinde. Mir geht es eigentlich jetzt nur darum, die Geschichte weiter zu verfolgen. Die Bibel hat unheimlich viel Interessantes da in den Königen und den Chroniksbüchern. Wir haben die ganze Geschichte, und da kennen Sie sie ja fast schon im Wortlaut, in Jesaja 7. Aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich des Propheten Jesaja. Und die schlagen wir jetzt auf. Jesaja 7. Das ist regelmäßig Predigtext, alle 6 Jahre in unseren Gottesdiensten. Es begab sich zur Zeit des Ahas, das ist der, damit wir wissen, es stimmt, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, also in Jerusalem. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, das ist die Koalition, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Stimmt genau überein mit den Königs- und Chronikbüchern. Sie haben im Lande sehr viel zerstören können, sehr viel Gefangene machen können, aber die Festung Jerusalem nicht erobert. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer, das ist also ein Wort für diese Feinde, hauptsächlich immer für die Syrer. Das wird alles, ich könnte es Ihnen im Detail jetzt nachzeigen, das ist interessant. Die Koalition der Feinde hat etwa Elat wieder erobert, hat auch ganz stark in Juda sehr viel auch weggenommen. Es kam zu einer sehr großen Verkleinerung des Herrschaftsgebietes. Aber jetzt geht es ja, ob Jerusalem überhaupt noch überlebt. Es ist schon wirklich absolute Katastrophe. Da wurde dem Hause David angesagt, wir sind im Jahr 733 vor Christus. 589 fehlt an Jerusalem. Es hat nochmal 140 Jahre gedauert. Da wurde dem Hause David angesagt, die Aramäer haben sie gelagert in Ephraim, da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes, jetzt kommt so ein wunderschönes Wort, wie die Bäume im Walde beben vom Wind. Wir sagen, da schlotterten seine Knie, das Bild ist das Gleiche. Schlottern die Knie wie die Bäume, aber die hat sie umgeschmissen im Sturm, nicht wie der König dasteht mit seinen Schlotterknie. Wir sagen, das Herz rutscht ihm in die Hosentasche. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinauf, Ahas entgegen. Jetzt der Prophet, Ahas, was macht er so einem Ahas? Ihr gesagt, komm, du gottloser Sieg, nicht? Und wie sagt der Schwab, wenn er so einen trifft? Du bist überhaupt nicht wert. Den muss man doch packen, prophetisch. Und Gott hat selbst mit diesem heidnischen Ahas Erbarmen. Der Segen der Vorväter geht so weit, und Gott in seiner Gnade und Güte geht so weit, dass er selbst trotz den Menschenopfern, das muss man ja vorher wissen, einem Ahas Zeit lässt zur Umkehr. Wir sollten nie meinen, weil Gott bis heute uns noch nicht verflucht hat, seien wir auf dem richtigen Weg. Es kann auch so sein, dass es Gottes unverdiente Güte ist, dass er trotz aller falschen Fehlentscheidungen uns die Hand noch nicht abgezogen hat. So war es beim Ahas. Nach dem, was wir gelesen haben, versteht man überhaupt nicht, dass der Jesaja noch so freundlich mit ihm reden kann. Geh hinaus, Ahas, entgegen du und dein Sohn Schirjaschub. Das war erst ein komischer Name, Menschenskinder. Da bin ich immer getröstet mit meinem komischen Vornamen. Wenn ich Schirjaschub heiße, da wäre ich auch bedient. An das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße beim Acker des Walkers. Alle Israelreisende wollte ich immer dahin führen. Die Stelle ist heute noch bekannt, wo das war. Es liegt etwas außerhalb, jedenfalls in der Talebene, nicht oben. Das Wasser fließt ja von der Schwerkraft immer im Tale und nicht auf dem Berg. Die Stadtmauern waren oben. Jetzt war immer das Problem, wo kriegt die belagerte Stadt ihr Wasser her? Es war unten. Wir wissen, dass der Hiskia, den kommen wir ja noch, bald. Der Hiskia hat ja eine große Tat getan. Er hat die Gihon-Quelle durch den Felsen gegraben, zwar in einem ganz schnellen Akt. Die jetzt dabei sind, Mutter Mozart lassen wir davor sitzen, aber die andere, die führen wir durch den Gihon-Tunnel, durch bis zum Teich Siloa, diese 760 Meter, wo die durch den Berg gegraben haben, sich in der Mitte getroffen haben. Und da war die Tafel, die heute irgendwo in Istanbul, glaube ich, im Museum steht. Der Gihon-Tunnel, und das Wasser wurde dann unten reingeleitet, und da gab es Schächte. Toll, die man sieht, wo die dann offenbar durch das Felsgestein diese 200 Meter oder was durch den Felsen das Wasser in die belagerte Stadt hochbringen können. Dann war die Quelle nach außen zugedeckt, da steigt man so runter und wer das dann mal gesehen hat, versteht es ganz gut. Aber jetzt sind wir ja in der Zeit, bevor das war, jetzt haben die dort ihr Wasser gehabt beim Walkmüller. Da gibt es ja noch die Rogelquelle, die liegt noch weiter außerhalb. Jedenfalls das Wasserproblem war da. In Israel regnet es ja seit März bis Dezember nimmer. Jetzt wird es kritisch, da brauche ich Wasser, brauche ich Wasserleitung. Und dann eine belagerte Stadt. Und jetzt geht der König natürlich raus, weil er da vorne überprüft, wie er das militärisch überhaupt noch schafft gegen diese Koalition, die ihm dort ankämpft. Militärisch für uns sowas Verständliches. Und dann sagt der Jesaja, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Vor diesen beiden Brandscheiden, die noch rauchen. Stummel, können wir sagen. Brandscheid. Also Sie wissen doch, ein Brandscheid, wo man rauszieht, das kohlt noch ein bisschen, wenn Sie Würstle braten und nehmen Sie raus, das raucht noch, aber brennt nicht mehr. Das ist am Verlöschen. Syrien und Israel können dir doch nichts tun. Jetzt du sei doch du vernünftig und mach keine Taktik, sondern vertraue auf Gott. Jetzt wollte ich, dass Sie heute Abend das übersetzen können in die Dinge, die in Ihrem Leben gerade so bedrohlich sind, wo Sie sagen, ja, aber bei mir ist doch alles auch ganz kritisch. Aus der Perspektive Gottes sieht alles ganz anders aus. Es war kurz 11 Jahre, bevor das Nordreich Samaria endgültig ausgelöscht wurde und Syrien sowieso besetzt wurde. Und der Ahas, der Esel, setzt auf die falsche Karte gegen Gott. Er möchte seine Taktik, Diplomatie mit den Assyrern festmachen. Dabei wird er sein eigener Totengräber. Die Assyrer werden nachher Jerusalem zerstören. Er stärkt nur seine schlimmsten Feinde. Fürchte dich nicht vor diesen beiden rauchenden Brandscheiden, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern, und zum König darin machen den Sohn Tabeals. So spricht Gott, der Herr. Und das ist ja toll. Wenn die Propheten, das war Hebräisch, Ko Amach Yahweh. So spricht der Herr. Das ist so, da hat nichts mehr, keine Menschenmeinung daneben etwas zu sagen. Wenn Gott etwas verfügt, es war ja immer so, wenn Gott etwas gesagt hat, dann ist es auch so. Das sagt die ganze Bibel, wenn Gott etwas sagt, dann löst das Gott auch ein. Sein Wort kann nicht umgebrochen werden, seine Verheißungen stehen. Und Gott hat hier in Jerusalem einen Grundstein gelegt, das hat den Vätern versprochen. Und du Ahas, du kannst deinen Sohn dem Moloch opfern, das hat überhaupt nichts zu tun. Gott steht zu seinem Wort. Und da können die Heere vor der Stadt liegen, das hat nichts zu tun damit. Es soll nicht geschehen, so spricht Gott, es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Sondern wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Die Zahl stimmt, man meine nicht ganz richtig. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Die werden nicht in die Stadt kommen, aber weil Gott sie schützt, nicht wegen deiner militärischen Macht. Und jetzt kommt das herrliche Wort, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Hebräisch, ein Wortspiel, das man im Deutschen gar nicht wiedergeben kann. Martin Buber hat es übersetzt, wenn ihr nicht vertraut, dann seid ihr nicht betreut. Da hat er versucht, das hebräische Wortspiel, vertraut, betreut. Luther hat es im Altlutherdeutsch gehabt, gläubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Nicht? Da war so praktisch im gleichen Wortsinn. Da steht dahinter. Das Wort ganz leicht verändert. Ihr habt nur Sicherheit, wenn ihr Gott vertraut, und wenn ihr Gott nicht vertraut, seid ihr verloren. Und Gott geht noch weiter, diesem gottlosen Ahas gegenüber. Und man kann es überhaupt nicht verstehen. Und wenn das in den Weihnachtstagen immer wieder das Evangelium ist, dann versteht man das gar nicht. Erst aus der geschichtlichen Schau raus. Und ich freue mich, dass Sie sich heute Abend auf den Weg gemacht haben, die schwierige Geschichte noch einmal zu hören. Gott gibt dem Ahas ein Zeichen und sagt, du darfst dir etwas erwählen. Was ist ein Zeichen, ein Beweis? Wir wollen ja immer einen Beweis haben. Und Gott gibt uns ja keinen Beweis. Damals gab er einen Beweis. Ich gebe ihm Pfand. So wie der Gideon einmal wollte, dass das Fell nass ist und dann das Fell wieder trocken ist und drumherum das Gras nass ist und so weiter. Gib mir doch ein Zeichen, ein Pfand, ein Erlebnis, ein Wunder, ein Schauwunder, an das ich mich halten kann. Gott sagt, ich gebe dir eins. Such dir eins raus, sag eins. Und ich gebe dir es noch, weil du nicht glauben willst. So weit geht Gott entgegen. Und was sagt der Ahas? Vers 12, ich will's nicht, ich will doch den Herrn nicht versuchen, oh du frommer Heuchler. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört vom Hause David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht. Müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und wird sie nennen Immanuel. Ist mir jetzt ganz egal, was das hebräische Wort hier heißt, junge Frau, die noch nicht geboren hat. Nicht darauf fußt nicht das Bekenntnis von der Jungfrauengeburt. Aber es ist ganz klar eine Weissagung auf den Messias. Da wird es ein Zeichen geben, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das Alte und das Neue Testament, die hängen ineinander. Und dann geht das weiter. Es ist eine prophetische Rede, die im ganz Dunklen auch dahin steht und die Zukunftsweissagen über das Kind, das geboren wird und die Geschichte, die weiterläuft. Es klingt auf einmal wieder, wie wenn es eine Geschichte hier wäre. Lassen Sie mich hier abbrechen. Einmal diese Betrachtung aus Jesaja 7. Was macht der Ahas? Jetzt müssen wir wieder vorschlagen. Und dann wird es uns schwer, denn wir haben an diesen Abenden nichts Erbauliches. Der König Ahas zog Tiglath-Pileser entgegen nach Damaskus. Offenbar hat Tiglath-Pileser Damaskus erobert. Es hat sich gelöst, die Belagerung ist weg gewesen. Er hat recht gehabt, scheinbar. Und in Damaskus hat der Tiglath-Pileser einen Götzentempel bauen lassen. Und der Herr König ist selber rumgerast mit dem Zollstock und hat Maß genommen und gesagt, genau das gleiche bauen wir in Jerusalem. Das ist mein Heiland, das ist mein Erlöser. Der hat mich befreit. Und jetzt steht das alles da, ersparen Sie mir, dass ich die Details lese. Da wird erzählt, Vers 12, wie er stolz den Altar hochschreitet in Damaskus und sagt, so schön muss man es machen. Und dann hat er dort Brandopfer und Speisopfer vergossen. Merkt gar nicht, wo er gelandet ist. Und dem Priester Uriah hat er befohlen, das sollst du auch so machen. Und so hat er es gemacht. Und er hat dann selbstständig im Tempel von Jerusalem, der Rest vollends demontiert, der noch da war. Und hat die Leichen von den Gestellen eigenhändig runtergemacht und gesagt, einen alten Kruscht machen wir weg. Es war ein progressiver König. Und bedeckte die Sabbathalle, die im Tempel gebaut waren, den Königseingang und so weiter. Und er nahm das Meer herunter, das war so eine Darstellung hier und hat alles abgemacht und hat das anders gemacht. Jetzt brauche ich nichts mehr sagen, was aber mehr von dem Ahas zu sagen ist. Siehe, da steht geschrieben, der Chronik der Könige Israels. Sein Leben war dann fertig, mehr hat er in seinem Leben nimmer fertig gebracht. Er hat den Feind geholt, den Feind stark gemacht, die Assyrer, die später Jerusalem zerstören werden. Und es ist immer so, dass wir die Folgen unserer eigenen Sünde oft mit Löffeln ausfressen müssen. Und unsere Kinder. Das Nordreich löst sich auf, das steht in Kapitel 17, wird erobert. Können Sie in der Zeittafel auch nochmal durchlesen, wie das im Einzelnen war. Geht eigentlich lautlos zu Ende. Und es ist hier in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern nochmal eine summarische Darstellung da, warum das Nordreich Israel scheitern musste. Weil sie Gott nicht gefolgt sind. Sie haben sich selber ein Bild gemacht von Gott und haben sein Wort verworfen und seinen Bund verlassen, haben Kelber und Aschera angebetet. Da wurde der Herr zornig. Es gibt einen Zorn Gottes, um den wir wissen, und vor dem uns nur Gottes Barmherzigkeit bewahren kann. Und dann steht noch von Vers 24 da, wie das Volk der Samariter entsteht. Da ist der barmherzige Samariter dann hergenommen. Die Samariter sind heute noch eine kleine Religionsgemeinschaft, die sich in Sichem versammelt. In der Vielfalt des Geschehens im Nahen Osten haben wir sie auch noch in Sichem. Ich glaube, es gibt 200 bis 300 Anhänger der Religion der Samaritaner, die dort immer noch ein ganz merkwürdiges Passa feiern, das aufs altisraelische Passa zurückgeht, durch alles Heidentum verändert wurde. Es spielt sonst keine Rolle mehr, als dass Jesus mehrfach die Samariter noch benutzt hat. Wir haben sie verschiedentlich. Zur Zeit Jesu waren die Samariter ausgegrenzt vom heiligen Volk der Juden. Sie haben sich dann völlig vermischt mit anderen Völkern. Wir haben nur wahrscheinlich Nachkommen von diesem Nordreich auch unter den heutigen Juden, weil ja nach dieser Zerstörung 722 vor Christus. War Samarien zerstört und seitdem sammelt sich dort oben nichts mehr. Die sind dann in der Diaspora gewesen, wie man sagte, in Alexandrien und so weiter, und haben dort sicher auch Synagogen gebildet und wurden später durch diese Synagogen wieder an die Tradition Israels herangeführt und haben sich unter den Juden wieder gesammelt. Ich kann es nicht richtig geschichtlich zusammenfassen, müssen Sie mal bei einem jüdischen Forscher genau erfragen, wie dies zurückführen. Nur das ist, was die Bibel sagt. Da wissen wir mehr nimmer davon, als dass sie eben in der Zerstreuung blieben, weggeführt wurden und der Rest sich hier, da steht dann also hier noch da von den Samaritanern. Ich freue mich jetzt, dass wir das nächste Mal mit Hiskia weitermachen dürfen. Hiskia ist dann der Erste, der wieder in Jerusalem anfängt mit einem anderen Glauben und das Erbe seines Vaters beseitigt. Und nach Hiskia, den brauchen wir für uns einmal, dann kommt noch einmal der Josia. Der Josia, der das Gesetzbuch wiederfindet. Jetzt verstehen Sie es, warum das Gesetzbuch verschollen war. Der Ahas hat also gründlich aufgeräumt. Und es kann oft sehr schnell gehen, dass alle Spuren der Gottesoffenbarung in einem Volk getilgt werden. Das ist mir oft bange, was noch in das neue Jahrtausend hinübergerettet wird aus dem reichen Schatz des geistlichen Erbes der vergangenen Jahrhunderte. Gut, ich finde, das ist auch wichtig, dass man einmal in der biblischen Geschichte das so liest, dass man den Ernst der biblischen Botschaft sieht, dass man biblische Zusammenhänge erkennt. Wir haben jetzt etwa überschlagen noch, das wäre für die Bibelkenner wichtig, das wäre eine Bibelstunde für sich gewesen, nur ich habe immer ein bisschen Angst, dass wir uns einfach schwer tun. Es gab eine ganz große Blütezeit im Nordreich Israel vorher noch, bevor es zu dieser Sache mit diesem syrisch-ephraimitischen Krieg kam. Das war die Regierungszeit Jerobeams des Zweiten. Wir hatten ja Jerobeam den Ersten, das war der erste König im Norden, Jerobeam der Zweite. Wir haben aus dieser Zeit sehr viel Ausgrabungen. Das Israel-Museum ist voll von lauter Dingen und vor allem etwa sehr prunkvolle Zeit war. Man spricht von einer Wirtschaftswunderzeit. Es war wohl die reichste Zeit im Nordreich Israel. Merkwürdig, dass Gott kurz vor dem Untergang nochmal solch eine Blüte geschenkt hat. Es war also vor der Zeit, die wir heute Abend gelesen haben. Und die ganze Zeit Jerobeams des Zweiten wird in der Bibel eigentlich relativ kurz abgehandelt. Sie spielt aber eine ganz große Rolle, weil zwei Bibelpropheten in dieser Zeit gewirkt haben, nämlich Amos und Hosea. Und die haben nur im Norden gewirkt. Und in dieser Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs waren die Leute unheimlich sicher, der Segen Gottes ist doch da und so weiter. Und dann holt Gott aus der Herde den Hirten von Tekoa. Gott ruft. Wenn Gott ruft, dann muss ich gehen. Und wenn ich nur ein Hirte bin. Und ich muss meinen Mund aufmachen. Mit einer Kühnheit tritt der Amos entgegen und er geißelt dann dieses ganze Unrecht. Und dann sehen Sie die tollen Bilder, die Amos gebraucht, bis zu dem erschütternden Bild, wo er zum Schluss sagt, die Leute werden von Ost nach West laufen, weil sie Durst haben, nicht nach Wasser, sondern Durst nach einem Gotteswort. Und sie werden keins mehr finden. Und da steht auch von den elfenbeinernen Betten, die sie haben, aus Elfenbein die Bettgestelle geschnitzt. Wir wissen heute, was Elfenbein wert ist. Und das war die Zeit Jerobeams und eine Zeit, wo die Leute sich so stolz vorkamen, der Amos sagt, ohne Gott alles dem Untergang geweiht. Ist merkwürdig, ich war auch so erfüllt und so erfreut, was in Europa geschieht und die Mauer fällt, aber ich kriege immer mehr mit der Angst zu tun, diese ganzen Diskussionen um die neue Verfassung, die neue Gesetzgebung der Bundesrepublik, wenn das alles nur so immer heißt, nur immer noch weiter von Gott weg, ja, wer will denn die Entwicklung aufhalten? Ich will jetzt kein Geschichtsdeuter sein, nur man liest das alles und erinnert sich auch an unsere Zeit, ob wir das heute verstehen, dass Gott einem Volk so viel geben kann, einen äußeren materiellen Überfluss, aber das Volk nur immer weiter von Gott wegläuft, mit einer immer größeren Geschwindigkeit. Aber das ist nur eine Sache, die Sie sich dann selber wieder erlesen können, wenn Sie wissen, wo das hineingehört in die Geschichte. Wir haben jetzt endlich das hinter uns, dass wir immer stereo denken müssen, Nordreich und Südreich, jetzt haben wir nur noch Südreich. Aber jetzt wird schnell so werden, dass die Assyrer mit Macht kommen und dann kommen die großen Belagerungen mit der großen Not und das werden wir das nächste Mal dann drangehen.